Ich fahre jetzt weiter mit Ausschnitten aus dem Referat von Radia Tridin, Vertreterin der tunesischen Vereinigung demokratischer Frauen. Sie wurde nach den Widersprüchen jetzt bei Progressiven, bei Linken, bei Feministinnen gefragt bezüglich eben pro-westlicher Haltung oder pro-arabischer, pro-islamischer Haltung.
Entre s'enraciner dans la culture arabe, bien sûr, la culture arabe est aussi diverse que n'importe quelle culture. C'est-à-dire qu'elle comporte des aspects rétrogrades, mais qu'elle comporte aussi des aspects rénovateurs. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de Tahar al-Haddad. Dans les années 30, c'était un révolutionnaire. Aucun exégèse musulman jusque-là n'est arrivé à l'interprétation de Tahar al-Haddad qui... non seulement remet en cause la polygamie, etc., mais qui va jusqu'au droit de l'héritage, pour ne donner que cet exemple.
Es gibt keinen grundsätzlichen Widerspruch zwischen dem sich in der arabischen Kultur verwurzeln, einer Kultur, die sehr verschiedene Aspekte hat, und dem Vertreten von allgemein gültigen Werten. Die arabische Kultur hat konservative Aspekte, aber auch fortschrittliche, innovative Aspekte. Ich werde euch kurz von Tahar al-Haddad erzählen. Er war in den 30er Jahren ein Revolutionär sozusagen. Warum? Weil bis dahin kein islamischer Geistlicher so eine Interpretation, so weit ging mit der Interpretation des Korans wie er. Er hat nicht nur die Polygamie abgelehnt, sondern ist sogar bis zum Erbrecht gegangen. Das nur, um euch zu erklären, dass es keinen Widerspruch gibt zwischen den eigenen Wurzeln und der Verteidigung universeller, allgemeingültiger Werte. Diese Werte selber sind die Resultate von Kämpfen mehrerer Völker. Es ist richtig, dass der Westen sie institutionalisiert hat nach der Französischen Revolution, aber es ist das Resultat einer ganzen Reihe von Kämpfen verschiedener Zivilisationen, verschiedener Kulturen. Die arabisch-islamische Kultur besteht nicht nur aus dem Koran. Es ist nicht nötig, immer nur auf ihn zurückzugreifen. Der Koran ist ein heiliges Buch, man glaubt daran oder man glaubt nicht daran. Aber es gibt eine weltliche Haltung, eine rationalistische Haltung der Interpretation in der Lesart unserer arabischen Kultur. Zum Beispiel kommen wir jetzt in den Schulen zurück auf eine verbotene Kultur, einer Kultur, die existiert, die aber völlig im Dunkeln lag, die unterdrückt wurde. So zum Beispiel der arabische Poet Abu Nuez. Es ist einer, der sehr schöne Geschichten geschrieben hat. Gedichte geschrieben hat, Gedichte über den Wein, über Wein und Alkohol. Es wurde also entschieden, dass weil er über Wein und Alkohol geschrieben hat, seine Gedichte zu beseitigen, verschwinden zu lassen sind. Seit Jahren studierten die Schülerinnen und Schüler diese Gedichte also nicht mehr. Dieses Jahr jetzt mit der Erziehungsreform ist aber Nuez wieder in den Stoff aufgenommen worden und die Schülerinnen und Schüler werden so dazu gezwungen zu sehen, dass es in der arabischen Kultur auch Leute gibt, die die Liebe, den Alkohol etc. besungen haben. Es gibt auch zum Beispiel die ganze erotische Literatur, die seit Jahren vom Programm der Gymnasiasten verschwunden war und die jetzt wieder kommen wird. Die erotische Literatur ist eine sehr subversive Literatur im Sinne, dass sie nicht nur die Heterosexualität besingt, sondern auch die Homosexualität. Es sind Gedichte, in denen Dinge wie Päderastie, die es an den Höfen der abbasidischen Könige und Kalifen gab, beschrieben werden. Auch das Buch Tausend und eine Nacht ist ein Hauptwerk der abbasidischen Kultur. Die abbasidische Kultur hat ihr Zentrum übrigens in Bagdad, wenn ich es richtig im Kopf habe, um etwa 1300. Das Resultat dieses Verschwindenlassens war eine einseitige Kultur. Es blieb nur eine monolithische Interpretation, auf der die Integristen bestehen bleiben wollen. Die schiitische wie auch die sunnitische Kultur ist aber vielfältiger als das. Darauf wurde natürlich noch mal etwas nachgedacht. gefragt, in Bezug jetzt eben auch, was die Auswirkungen des Krieges, der Golfkrise auf die progressiven, die feministischen Bewegungen in Tunesien sind.
A divisé la plupart des mouvements qui existent. Bon, il y a eu un débat à l'intérieur de ces mouvements, une dynamique qui a fait des conflits, bon, soit qui se sont qui sont terminés par une cassure, soit qui ont créé vraiment des divergences très grandes.
Der Krieg, das muss gesagt werden, hat die meisten der bestehenden Bewegungen gespalten. Es gab innerhalb dieser Bewegungen eine Debatte, eine Dynamik, die zu Konflikten geführt hat und die zu einem Bruch, einer Spaltung oder zum Entstehen sehr großer Divergenzen geführt hat. Die tunesische kommunistische Partei hat sich gespalten, ebenso die sozialdemokratische Partei. Die feministische Bewegung war schon vorher keine einheitliche Bewegung, sondern eine sehr breite Bewegung. Es gibt in der Basis sehr große Differenzen. Die feministische Bewegung konnte also diesen Spaltungen und Spannungen widerstehen, weil von Anfang an klar war, dass wir auf politischer Ebene viele Differenzen haben, Punkte haben, in denen wir uns nicht einig sind. Unser gemeinsamer Nenner ist der Kampf für die Rechte der Frau. Wir haben oft die politischen Differenzen beiseite gelassen. Viele Frauen, viele Aktivistinnen haben vor Ausbruch des Krieges eine Ohnmacht, hatten ein Gefühl von Ohnmacht, von Fatalismus. Wir haben verschiedene Aktivitäten organisiert, Mahnwachen, jeden Abend Veranstaltungen und Kundgebungen, um gegen den Krieg zu protestieren. Aber wir fühlten uns ohnmächtig. Eine Einsicht, zu der wir als feministische Bewegung gekommen sind, ist der Punkt, dass wir nicht warten dürfen, bis der Krieg beginnt, sondern dass wir in Friedenszeiten mit dem Kampf gegen den Krieg beginnen müssen. Mit dem Beginn der Krise haben wir zwar damit begonnen, zum Beispiel Aufrufe an die UNO zu machen, aber wir waren irgendwie auch wie draußen. Wir erlebten den Krieg wie Leute, die in der Kirche oder der Moschee beten, wie die Gläubigen, eine fatalistische Haltung. Dazu kommt jetzt auch die Notwendigkeit, denken wir, als progressive, als feministische Bewegung etwas aggressiver zu sein, auf politischer Ebene natürlich aggressiver. Es wurde dann auch bei der Veranstaltung, wo Radio Tridi referiert hat, gefragt nach der Bevormundung durch westliche Feministinnen natürlich, wie weit sie denkt, bis zu welchem Punkt sie denkt, dass sie als tunesische Feministin mit westlichen Feministinnen einverstanden sind, wo es Unterschiede gibt, beziehungsweise eben, wo sie durch diese bevormundet werden.
Le premier point, je ne crois pas qu'il y ait des divergences au niveau des principes avec les mouvements féministes. Bon, bien sûr, le mouvement féministe lui-même est pluriel. Il y a les féministes radicales, les féministes réformistes, les féministes tout court. Bon, je crois que pour le mouvement femme tunisien, l'essentiel, c'est de partir de la spécificité que vit la femme pour poser des problèmes. Et je crois que les féministes occidentales aussi posent leurs problèmes à partir de leur vécu. Mais il y a tellement de points communs aussi entre les situations à travers ces deux cultures différentes que parfois il y a beaucoup.
Auf die erste Frage, also eben die Frage nach der Bevormundung bzw. den Differenzen zwischen feministischer Bewegung in Tunesien und im Westen, möchte ich antworten, dass ich glaube, dass es auf der Ebene der Grundsätze keine Differenzen in der feministischen Bewegung gibt. Es ist ja so, dass die feministische Bewegung sowieso pluralistisch ist, breit ist. Für die tunesische Frauenbewegung ist es essentiell, von der Situation der Frauen auszugehen. Und ich glaube, dass das für die westlichen Feministinnen genauso ist. Es gibt daher sehr viele gemeinsame Punkte, trotz der unterschiedlichen Kulturen. Aber es gibt auch eine maternalistische oder, soll ich sagen, paternalistische Sicht von Seiten der westlichen Feministinnen, wenn sie von der islamischen Frau sprechen. Sie möchten sie gerne befreien, ist mein Eindruck. Als Beispiel hat mir etwas Angst gemacht, was ich in einer französischen feministischen Zeitschrift gelesen habe. Sie schrieben: Kein Frieden ohne die Rechte der arabischen Frauen. Ich hatte da etwas Angst, dass sie jetzt die Frauen befreien kommen wollen, so wie sie gekommen sind, um Kuwait zu befreien. Ich glaube, dass es an den arabischen Frauen ist, sich zu befreien und dass das niemand an ihrer Stelle machen kann. Wenn es also eine Solidarität zwischen den Frauen der Welt gibt, muss diese davon ausgehen, was jede Frau, was jede Organisation in ihrem Land machen kann. Die Solidarität muss sich darauf beziehen. Sehr oft bei Zusammentreffen mit europäischen Frauen haben wir den Eindruck, dass sie uns Ratschläge geben wollen. Eine weitere Frage dann war die Frage nach der Zukunft der Vereinigung, also der tunesischen Vereinigung demokratischer Frauen, deren Mitglied Radia Tridi ist. Übrigens mit dieser Antwort, beziehungsweise möchte ich jetzt die Ausschnitte aus diesem Referat auch gleich abschließen. Radia Tridi hat also geantwortet, die Zukunft, auf die Frage nach der Zukunft ihrer Vereinigung: Der Krieg ist vorbei und wir haben ein riesiges Pensum zu erledigen. Dieses Jahr haben wir mit einer Kampagne gegen die Gewalt begonnen. Als erstes haben wir ein Plakat herausgegeben, um zu sensibilisieren. Dann ist nächstens ein maghrebinisches Seminar zur Arbeitssituation der Frau vorgesehen. Unser Jahresprogramm wurde durch den Krieg durcheinander gebracht. Aber wir fahren da jetzt weiter. Wir fahren weiter, auf allen Ebenen zu kämpfen, mit vielleicht etwas weniger Freiheiten auf der politischen Ebene. Soweit das Referat von Radia Tridi von der Veranstaltung die arabische Perspektive im Golf bezüglich des Golfkrieges, die in der Roten Fabrik vor einer Woche stattgefunden hat. Wir fahren jetzt dann gleich weiter nach nochmal einem Stück Musik mit den Referaten von zwei Frauen von der IFFF, der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. hört jetzt als erstes Referat, das Referat von Janet Bruin. Sie ist Mitglied der IFFF, der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Sie ist dort verantwortlich für ihre viermal im Jahr erscheinende Zeitschrift Pax und Libertas. Im Übrigen ist sie US-Amerikanerin und Schweizerin. Ihr werdet das dann auch dem Akzent an bemerken. Sie wird daher auch als US-Amerikanerin sprechen, aus der Sicht einer US-Amerikanerin einige Elemente dieses Krieges, des Golfkrieges, aufzeigen und auch gegen Schluss dann einen Ausblick machen, wo jetzt die Probleme liegen, beziehungsweise wie das weitergehen könnte, eben wie sich das weiterentwickeln könnte im arabischen Raum. Anschließend dann werdet ihr das Referat der Präsidentin der IFFF hören. Sie wird vor allem auch zur UNO Stellung nehmen. Janet Bruin bereits jetzt im ersten Referat wird einige Sachen sagen, die dann aber auch Fragen und Kritik ausgelöst haben. Jetzt also als erstes das Referat von Janet Bruin.
Fabelhaft hier mit euch in Zürich zu sein. Ich gratuliere euch alle zum Internationalen Frauentag. Es ist sehr gut, alte Gesichter zu sehen, die Leute, die ich schon kenne, und auch ein paar neue Gesichter. Herzlich willkommen. Als wir die Einladung für unsere Jahresversammlung ausgeschickt haben, waren wir mitten im Krieg. Und wir haben gedacht, dass dieses Jahr für Jahresversammlung sollen wir über Frauen, was die Frauen gegen diesen Krieg tun können. Die Situation hat sich verändert. Wir haben nie gewusst, wie viele Monate oder wie viele Wochen dieser Krieg dauern würde. Und wir haben gedacht, heute denken wir ein bisschen über die neue Weltlage. Das ist eine neue und sehr komplizierte Weltlage. Und habe ich gedacht, obwohl ich nicht Expertin bin, ich kann ein bisschen über die Weltlage und warum dieser Krieg angefangen hat und was ein paar Ideen, was wir jetzt in dieser neuen Weltlage tun können. Der Bush, ja, mein Präsident, spricht von einer neuen Weltordnung. Und ich glaube, wir sind nicht genau in einer neuen Weltordnung, sondern in der alten Weltordnung. Aber jetzt gibt es kein Gegengewicht und es gibt kein Schutz mehr für die Länder, die ihre Pfad zur Entwicklung unabhängig und ausgebeutet zu werden. Diesen Schutz gibt nicht mehr. Jetzt in den letzten Jahren, 14 oder 16 Monate, gibt es riesige Veränderungen auf der Welt, als die vorherige sozialistische Gesellschaft, das ist zusammengebrochen, mehr oder weniger. Und jetzt, nach meiner Meinung, leben wir in einer unipolaren Welt. Vorher gab es eine kapitalistische, sozialistische Welt. Jetzt, nach meiner Meinung, sind wir in einer unipolaren, kapitalistischen Welt mit drei Blöcken. Das ist die USA, Kanada, Mexiko, und sie versuchen mit Lateinamerika eine sogenannte Free Trade Zone, freie Handelszone. Und dann Europa, das ist meistens Westeuropa, von Frankreich und insbesondere Deutschland geführt. Und dann Asien, das ist mit Japan am höchsten, und die südostasiatischen Länder, die Tiger oder die Drachen, die jetzt in viele Probleme sind. Das ist dieser dritte Block. Und diese Blöcke werden sich in den kommenden Jahren stärker sein und mehr miteinander Wettbewerb, Konkurrenz auf der Welt. Ein Experte im Pazifik hat vor kurzem gesagt, dass wir vielleicht einen Krieg zwischen USA und Japan innerhalb 10 Jahren erwarten können. Das ist sicher eine Möglichkeit. Aber im Moment, gleichzeitig, die USA ist die militärische stärkste Macht. Das ist klar, und das haben wir im Golfkrieg gesehen. Wir sollen wirklich nicht vergessen, dass Bush, der jetzige Präsident, in den 70er Jahren CIA-Chef gewesen ist. Und er hat, und das ist nach sehr respektablen Quellen von Los Angeles Times, er hat seine eigenen Menschen eingebracht zu CIA, damit sie seine Ideologie einbringen würden. Zweck der CIA ist Intelligenz. Sie sollen gerade und genau wissen, was auf der Welt passiert. Bush vertritt bestimmte Quellen innerhalb der Öl- und Waffenhersteller in den USA und sie wollten mehr militarisieren. Sie wollten einen riesigen Militäraufbau. Und sie haben das getan und viele innerhalb der CIA waren sehr wütend, weil die Auskunft und die neuen Fakten, sogenannte Fakten, dass Bushes Gruppe eingebracht hat, war nicht die richtige Situation. Und das sollte über die sowjetische Militärpotenzial und Zivilschutzsituation. Und sie haben wirklich übertrieben und gelügt. Und als Konsequenz haben wir wegen Reagans Jahre, diese 8 Jahre, als Bush Vizepräsident gewesen ist, eine unglaubliche, furchtbare Billiarden Dollar, weitere Billiarden für Waffen und Militarisierung. Und dann die militärindustrielle Komplex, kennt ihr das? Military Industrial Complex? Das yeah. war ein Begriff, das Eisenhower uns gegeben hat und hat immer uns davon gewarnt. Ja? Diese Military Industrial Complex sah eine Möglichkeit mit dem Untergang der sozialistischen Gesellschaft im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahre. Sie haben die Möglichkeit gesehen eines langfristigen Zieles, der Recht in den USA, Ideologie und Politik. Und das war die Möglichkeit, die Ölfelder im Nahosten zu dominieren und permanente Militärpräsenz im Golf zu bringen. Und dann, was ist passiert? Letztes Jahr wegen reduzierte Ost-West-Spannungen gab es keinen Grund mehr für ein Wettrüsten. Und die Military Industrial Complex hat Angst gehabt. Natürlich, ihre Profite sind gefährdet und Entspannung ist nicht gut für Business, ja, für ihre Profite. Und was haben sie gemacht? Sie haben einen Krieg gemacht. Das ist ein Und von Anfang an, dieser Krieg war total unnötig. Es ist alles manipuliert, damit sie einen Krieg machen könnte. Und wie haben sie das getan? Sie haben Irak gehetzt, sie soll versuchen, mehr Geld für Öl, höhere Ölpreise haben. Und Irak hat sich eingesetzt für höhere Ölpreise. Gleichzeitig hat Kuwait zu viel Öl gepumpt. Das bedeutete reduzierte Preise. Und das war gerade gegen Irak. Und dann hat Irak bestimmte Streiten gegen Kuwait. Und sie sind gerechtfertigte Streiten. Ich bin nicht dafür, was Saddam Hussein getan hat. Das war nicht die richtige Pfad. Aber er hat wirklich Probleme mit Kuwait gehabt, wegen Schulden, wegen Geld, wegen dieser Ölfelder, Dumaile, wegen dieser zwei Inseln. Und diejenigen Leute, die Englisch lesen können, wir haben sehr gute Bericht von sehr respektablen Quellen, New Yorker Magazine, ein Nahost-Expert, ob es eine geheime Einverständnis, Collusion auf Englisch sagen wir, zwischen USA und Kuwait, vielleicht Saudi-Arabien auch, gegen Irak. Weil Irak war dort als größte Militärmacht. Und eine der größten Ziele dieses Krieges war, Iraks Militärmacht fertig zu machen. Und dann, sie haben diese Situation, die USA-Botschafterin hat Saddam Hussein eine Woche vor 2. August gesagt, Das ist egal, was Sie in diesem Gebiet machen, unsere Hände sind nicht dabei und mach, was Sie wollen. Und Saddam hat, das war falsch nach meiner Meinung, aber auch die USA liebt Saddam Hussein, er macht immer, was sie wollen. Sie haben ihn lange Jahre bewaffnet, damit er gegen Iran kämpfen könnte. Und dann in dieser Situation haben sie eine Falle für ihn gemacht und er ist gerade drinnen gefallen. Ja? Und er wollte das als Lektion an Kuwait, Lektion geben. Und dann hat er wirklich rückziehen wollen. Und das habe ich gelesen, dass er hat wirklich zurückziehen wollen, aber sie haben ihm das nicht erlaubt. Und darum hat dieser Krieg begonnen. Und wie ist das getan worden? Es ist durch unsere geliebte UNO getan worden. Von Anfang an, sie haben die UNO und meistens die Länder im Sicherheitsrat manipuliert. Durch, wie heißt das auf Deutsch, Bestechung, Einschüchterung und Bedrohung. Wir haben einen Brief publiziert von einem sehr mutigen USA-Kongressabgeordneten aus Texas, Henry Gonzalez. Und er hat geschrieben, wie viel Geld die Länder des Sicherheitsrates bekommen haben, um ein Jahr oder im Fall China die enthaltene Stimme, wie viel sie bezahlt haben. Zum Beispiel, die Schulden, 7 Milliarden Dollar Schulden von Ägypten, ist annulliert worden. 140 Millionen Dollar Darlehen an China. China hat nicht gegen diese Resolution abgestimmt, sondern die Stimme enthalten. Die Sowjetunion hat 7 Milliarden Dollar in Hilfe, haben sie die Sowjetunion versprochen. Das ist von den USA und ich glaube auch von Kuwait und Saudi-Arabien. Sie haben diese Hilfe arrangiert. Kolumbien hat Hilfe an ihre Armee bekommen. Zaire auch, militärische Hilfe und teilweise Schuldenannullierung. Saudi-Arabien hat 12 Milliarden Dollar in Waffen bekommen. Das ist der größte Waffenverkauf in der Geschichte der Menschheit. Und heute habe ich gehört von BBC, dass 18 Milliarden Dollar in Waffenverkauf in Nahost kommt jetzt von den USA an Nahost, obwohl sie von Ende des Wettrüstens sprechen und weniger Waffen aller Arten, bekommt Nahost 18 Milliarden Dollar mehr in Waffen, Saudi-Arabien allein 12 Milliarden. Jemen haben sie bedroht mit Ende von Unterstützung. Und in der Tatsache hat Jemen 70 Millionen Dollar in Hilfe verloren. Und endlich, die USA hat 187 Millionen Dollar von ihrem Schuld an der UNO bezahlt. Die USA ist die UNO und die spezielle Programme der UNO 1 Milliard Dollar schuldig. Und sie bekommen das Geld nicht. Und endlich hat Pérez de Cuellar einige Checks bekommen für 187 Millionen Dollar. Als US-Amerikanerin, ich schäme mich, dass die Politik unseres Landes so ist. Aber Greenbacks, die Dollar sind sehr machtvoll, kräftig. Ihr sollt wissen, dass Kongressabgeordnete Gonzalez hat gesagt, dass der Präsident die USA-Verfassung verletzt hat, die UNO-Charta und andere nationale und internationale Gesetze. So, unsere UNO ist manipuliert worden. Die Hoffnung für die Menschheit, unsere UNO, das Forum der Welt für die Lösung internationaler Konflikte, für die Lösung internationaler Probleme, was wir viel haben in Entwicklung, Menschenrecht, Gerechtigkeitsfragen, Umgebungsfragen. Unsere UNO ist manipuliert worden und wir müssen viel arbeiten, damit wir unsere UNO zurücknehmen. Natürlich haben sie auch gelogen. und die Nachrichten manipuliert. Und es ist fabelhaft, jemanden von Nora hier zu haben. Es gab Versuche, in jedem Land gute Auskunft zu sammeln und in Kontakt miteinander zu bleiben und die Wahrheit an der Bevölkerung zu geben. So, mit all dieser Manipulation, es ist für uns sehr wichtig, die Wahrheit herauszufinden, durch Untersuchungskommissionen nach im Golfregion zu fahren und diese Wahrheit darüber zu verbreiten. Weil wir haben wirklich Irak zerstört. Das ist 50 Jahre zurück. Wir haben immer über Saddam Husseins chemische Waffenarsenal und die USA hat Napalm eingesetzt. Es hat 15.000 Pfund Bomben, es hat Clusterbomben und wer weiß, wir haben diese braune, verbrannte Körper gesehen, als die USA weggegangen oder als die irakische Soldaten zurückgezogen sind und wer weiß, was für Waffen sie verwendet haben. Und das ist unsere Rolle jetzt, diese Auskunft wirklich zu sammeln und das zu verbreiten. In der Zwischenzeit, zurück in den USA, gibt es jetzt eine Euphorie, sie schwärmen von Sieg. Das ist wahnsinnig, dieser Patriotismus und die USA-Fahne und gelbe Ribbons und all das. Bush schwärmt, dass die Vietnam-Syndrom vorbei ist. Ihr weiß, dass 59.000 US-Amerikaner sind zurück in Leichensäcke von Vietnam gekommen und das Volk erträgt keine Höhe
Verlust.
Und was passiert ist während diesem Krieg? Haben sie wirklich eine neue Art Krieg gemacht? Das war hochtechnologisiert. Ihr habt gesehen mit diesen kleinen Kreuzen auf dem Fernsehschirm und sie haben die Fotoapparate in den Bomben und sie haben mit Lasers und Präzision chirurgische Streiche gemacht und ganz fabelhaft, wir haben unsere Ziele gefunden und niemand ist gestorben. Sie haben, glaube ich, 89 US-Amerikaner verloren und das Land jetzt gibt Beifall, unsere Soldaten, sie fangen an zurückzukommen und natürlich, wer weiß, was in Irak passiert ist. Wir wissen, dass 110.000 sogenannte Sorties geflogen worden sind mit diesen Bomben. Ich habe 85.000 Verluste, Tote. Ich habe auch 250.000 Tote. Man weiß nicht, sie haben das Land wirklich zerstört. Infrastruktur ist kaputt, Elektrizität, Wasserversorgung, all diese Sachen, das Land ist jetzt 50 oder 70 Jahre zurück in ihrer eigenen Entwicklung. Aber in den USA, sie schwärmen sich von ihrer technologisierten Krieg. Und warum? Ein sehr guter, bekannter Journalist, Tom Wicker, hat spekuliert, in den USA, wir haben so viele Probleme jetzt. Infrastruktur ist ziemlich kaputt. In JFK, Kennedy Flughafen, ich bin gelandet. Ja. Es hat geregnet. Und innerhalb des Terminals gab es Schüssel auf dem Boden, um das Regen zu
aufzufangen.
Und das ist kaputt. Wir brauchen mindestens 1 Billiard Dollar, mindestens bis 3 Billiard Dollar, um unsere Infrastruktur zu flicken. Die Brücke, die Tunnel, die Straßen, all diese Sachen, die Bundesbahn, das ist unglaublich. Und wir haben Probleme in der Sparkasse. Übrigens, Bushes Sohn ist in diesem Skandal sehr engagiert. Er allein hat die amerikanische Steuerbezahler 1 Milliard Dollar gekostet. Und am selben Tag, dass Bushes Sohn vor einem Hearing ins Senat gegangen ist, das war genau diese Zeit, 2. August, dass diese riesige Diversion von all unseren Problemen gemacht worden ist und sie haben Krieg gemacht. Die Banken sind in schlechte Verfassung, es gibt Verbrechen, es gibt Angst und endlich haben die Amerikaner gesehen, dass etwas klappt. Unsere Waffen, wir haben so lange diese Waffenaufbau gemacht, nur unsere besten Köpfe, die besten Hirne, all diese Mittel und all diese Gelder und Ressourcen sind für diese wahnsinnige Militarisierung. Und endlich haben sie geklappt und sie haben Beifall gegeben. Aber wir haben noch dieselben Probleme, die wir je gehabt haben in den USA. Und wir können sie nicht so lange vermeiden. Diese Soldaten kommen zurück zu einem Land mit 35 Millionen arme Leute, offiziell unter der Armutlinie oder Nivell. 3 Millionen Menschen sind Obdachlose. 37 Millionen Menschen haben keine Krankenkasse. Wie vorher gesagt, die Infrastruktur hat viele Probleme. Rassismus steigt. Ihr wisst, dass 40% der Soldaten in diesem Krieg schwarz und hispanisch, Mexikaner, Amerikaner und so weiter gewesen sind. Und sie werden zurückkommen und werden Arbeitslosigkeit. Wir haben zweite Jahre jetzt weniger Produktivität. Arbeitslosigkeit ist sehr hoch und wir sind in Mitte einer Rezession. Das ist auch nicht gut für die Frauen, die zurückkommen. Diese steigende Sexismus, genauso, es gab 22.000 Frauen in diesem Krieg. Und es war so schrecklich, diese junge, attraktive Frauen in Soldatenuniform zu sehen. Lass uns das machen, lass uns in den Kampf gehen und wir können zeigen, wie gleich wir sind. Und natürlich werden Frauen nie gleich und keine Gleichheit erreichen in einem Armee und nicht wie das. Für diesen Krieg wird die Menschheit jahrzehntelang bezahlen. Der größte Ölteppich in der Weltgeschichte schadet Umwelt und Vögel und Menschen und Industrie in diesem Gebiet. Und was passiert mit der Luft? Weitere Asthma und Bronchitis und Krebs, das ist alle möglich jetzt. Die USA hat einen Teil von ihrer besetzt. Es ist unter Besatzung jetzt. Und wir ganz sicher eine langfristige Militärpräsenz im Golf haben. Genau wo oder ob wir permanente Basen bekommen werden, weiß ich nicht. Aber das ist eine langfristige Militärpräsenz, hat sich vorbereitet. Vorbereitungskonditionen sind jetzt da. Besteht wirklich die Möglichkeit eines Libanon-Situation in Irak? Man hört, dass die Kurden im Norden und die Schiiten im Süden jetzt sie kämpfen. Und das ist ganz sicher eine Möglichkeit. Es gibt auch eine Möglichkeit, man hört ab und zu, dass vielleicht Syrien einen kleinen Teil von Irak will oder die Türkei und Iran. Wir haben 5 Jahrzehnte Instabilität mit diesem Krieg gemacht.
Cerca qualcosa, geste ambigue, virilità fierosa. Le donne lo sanno, ma sono curiose, che avventura, che successo. Le donne ammirano la sua fortezza, che seduzione, che distrazione. Uomo eroe. Così generoso, così sensitivo, chi t'avrà? Qualcosa brucia e non il suo cuore, cosa sarà? Un sogno cattivo, è brutta la vita, un'illusione, che successo? Brutta la vita, casa. L'uomo si muove, la sua pistola vuole puntare, vuole tirare. Spaventa le donne che hanno paura della minaccia dell'eroe. Resistono tutte, stanno unite, nessuno sfugge. Senza sapere dove il destino che succede. L'uomo si spoglia e mira se stesso e si spara. Assassino! Assassino! Vigliacco!
Janet Buin hat in ihrem Referat dann auch einige Forderungen aufgezählt, konkrete, sehr konkrete Forderungen, die die IFFF, die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, aufstellt. Also Forderungen wie zum Beispiel die Forderung nach einem sofortigen formellen Waffenstillstand, also dass da möglichst bald ein Vertrag zustande kommen soll. Abgesehen von diesen eher kurzfristigen Forderungen hat sie dann aber auch einen Ausblick gemacht über die Probleme, die sie stellen und allfällige mögliche Lösungsansätze.
Eine der wichtigsten Probleme ist auch die Israel-Palästina-Konflikt, das wieder aufs Zentrum der Bühne kommt. Und es gibt Schwierigkeiten in diesem Sinn, weil im nächsten Jahr oder zwei Jahre erwarten sie 1 bis 2 sowjetische Juden in diesem Gebiet in Israel. Ich habe am anderen Tag gelesen, dass sie werden sehr bald die Nummer, Anzahl von Juden in besetzte Gebiete in Westbank und Gazastreifen verdoppeln. Und es besteht auch das Gefahr, die gezwungene Transfer der palästinensische Bevölkerung, ich weiß nicht wo, nach Libanon, nach Jordanien, wer weiß diese Sachen. Es ist eine sehr gefährliche Situation und darum ist es wichtiger denn je, für uns etwas für diese internationale Friedenskonferenz über Nahostfrage mit der Teilnahme der PLO. Die USA hat heute Morgen gesagt, Bush hat gesagt, wir machen nichts mehr mit dem PLO. Sie haben ihr Volk verraten, wegen Freundlichkeit mit Saddam Hussein. Und das ist sehr wichtig für die Europäerinnen, weil Europa und USA haben immer andere Interessen im Nahost. Und darum ist es sehr wichtig, dass die Europäerinnen für diese internationale Friedenskonferenz kämpfen. In Europa haben wir auch viele Probleme. Ich möchte etwas, ein Zitat von Freitag, International Herald Tribune, von Jacques Delors, EG-Vorsitzende. Und er sagt, dass eine gemeinsame Verteidigungspolitik innerhalb EG ausgearbeitet werden soll, damit sie eine Schnellinterventionskraft außerhalb Europa haben können, für allerlei Probleme, um uns, sagte Lohr, nackte Ehrgeiz und Machtlust und nationale Aufstände und Unterentwicklung schaffen potenzielle gefährliche Situationen. Das ist nach Lohr. Die EG soll unabhängig auf der Bühne eintreten, möglicherweise in Osteuropa oder in der Dritten Welt. Das ist von Freitag Zeitung und die Europäer haben viel zu tun in dieser Zeit. Auch mit dem Rassismus, steigender Rassismus, Xenophobie und auch diese Probleme mit Flüchtlingen und was hier in Europa passiert um die Gerechtigkeit. Endlich die Dritte Welt, wir ist jetzt in schlechterem Zustand denn je. mit Schuldenkrise, mit ihren Ressourcen, dass sie zu uns schicken, mehr als wir zu ihnen schicken. Adebayo Adedeji von Ökonomische Afrikanische Wirtschaftskommission, er ist aus Nigerien, hat gesagt, dass die Kolonialmächte noch nie so viel Macht, sie hätten nie so viel von so viel Macht geträumt haben, als was sie jetzt durch die Internationale Währungsfonds und Weltbank jetzt haben, die Kontrolle über die Wirtschaft der Dritten Welt. Und unsere Solidarität wird wichtiger denn je werden. Was bedeutet all das für uns? Ich glaube, wir müssen dieselbe Sache tun, was wir bis jetzt getan haben. Und meistens für eine echte und gerechte neue internationale Ordnung. Für die Lösung all dieser Probleme, all dieser Konflikte durch die UNO, dass wir zurücknehmen müssen. Nicht ein manipulierte von einem Land oder ein paar Länder, sondern die UNO der Völker.
Mit diesem Referat, also mit dieser Stellungnahme zur UNO, dass sie eben zurückgenommen werden muss, hat Janet Bowen natürlich einige Kritik, einige Fragen ausgelöst. Wenn es für einige Leute vielleicht bisher eben möglich war, mit der UNO zusammenzuarbeiten, dies als sinnvoll empfunden wurde, so ist es jetzt nach der Golfkrise, nach dem Golfkrieg doch um einiges mehr noch in Frage gestellt, so wie Janet Bowen das dargestellt hat in ihrem Referat. Die Diskussion ging dann eben an der Veranstaltung der IFFF zum Teil ein Stück weit über die UNO. Es wurde auch über die Rolle der Frauen in der UNO gesprochen, wie viel Prozent Frauen zum Beispiel in der UNO vertreten sind, worauf die Eleonore Romberg nur meint, es sind so peinlich wenig, dass sie eigentlich da gar nicht mit Prozentzahlen oder so vorgehen könnte. Aber